Wir haben als nächsten Sprecher Peter Dehne, Professor für Planungsrecht und Baurecht an der Hochschule Neubrandenburg. Forschungsschwerpunkte zu den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Raumentwicklung, zur regionalen Daseinsvorsorge, zu Strategien und Politiken für ländliche Räume. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und wir finden auch gleich Ihre Präsentation.
Vielen Dank, Herr Barth, meine Damen und Herren. Mal gucken, ob alles funktioniert. Ja, funktioniert alles. Ich bin etwas nervös aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, ich spreche nicht so sehr die Sprache der Ökonomen und ich befinde mich ja hier in erster Linie unter Wirtschaftswissenschaftlern. Und das Zweite, ich betrachte das Thema sehr stark, also strukturschwache Regionen und strukturschwache ländliche Regionen oder auch vermeintlich abgehängte Regionen aus der Perspektive eines, der in einer strukturschwachen und vermeintlich abgehängten Region wohnt und dort gerne wohnt und lebt und wirklich die Lebensqualität dort genießt. Das bedeutet natürlich auch immer, dass man sich nicht dem entziehen kann, dass das, was man sagt, auch subjektiv gefärbt ist, zumal ich auch wenig im Gegensatz zu meinen Vorrednerinnen und Vorrednern auf Empirie zurückgreife. Mecklenburg-Vorpommern hat 2016 in seinem Landesraumentwicklungsprogramm eine besondere Kategorie definiert, und zwar ländliche Gestaltungsräume. Früher, anfangs hießen sie ländliche Räume mit besonderen Herausforderungen, aber wenn man positive Politik gestalten will, kann man natürlich nicht so einen Begriff wählen. Deswegen heißt es heute ländliche Gestaltungsräume. Das heißt, Regionen, die in ihrer demografischen Wohlstands- und Wirtschaftsentwicklung deutlich hinter dem Landesdurchschnitt zurückbleiben. Ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern war damals das erste Land, was auf der Ebene der Raumordnung und auch der Pläne der Raumordnung diese Kategorie tatsächlich auch eingeführt hat und umgesetzt hat. Hintergrund war letztendlich, dass natürlich auch die Politiken des Landes und die Ressorts des Landes sich besonders auf diese Räume auch konzentrieren sollten und sich Strategien überlegen sollten, wie diese Räume aufholen können letztendlich. Am Ende, wenn man das so in den letzten Jahren verfolgt, auch nach der letzten Wahl, naja, worum geht es dann in den ganzen Diskussionen? Und Mecklenburg-Vorpommern steht zurzeit finanziell auch relativ gut da. Es geht um Investitionen in größere Projekte, um wettbewerbsfähige Arbeitsplätze und Investitionen in Infrastrukturen. Und die Minister, ich mache es jetzt so ein bisschen holzschnittartig, ziehen übers Land und fragen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, was habt ihr für große Investitionen, die wir fördern können an der Stelle? Natürlich sind die Dinge komplexer und schwieriger, das ist vollkommen klar, aber das ist sozusagen der Ansatzpunkt. Aber für mich die Frage am Anfang, und ich komme am Ende nochmal dazu, geht es wirklich in erster Linie um die großen Projekte und neue Arbeitsplätze, um gerade diese Region in vermeintlicher Strukturschwäche, tatsächlicher Strukturschwäche auch gut aufzustellen. Wir sollten uns auch letztendlich eingestehen, wenn es um ländliche und abgehängte Regionen geht, ich sage immer vermeintlich abgehängte, auch da komme ich gleich nochmal dazu, wissen wir, und ich glaube, das ist heute auch ein Stück deutlich geworden, gar nicht so viel. Wir wissen wenig über ländliche Lebenswelten und auch davon bin ich überzeugt, wir wissen heute weniger über ländliche Lebenswelten als noch vor 30, 40 Jahren. Allein schon deswegen, weil dieses Thema auch in der Wissenschaft und an den Hochschulen und Universitäten einfach nicht mehr sexy ist und keine große Rolle spielt. Das ändert sich vielleicht zurzeit so ein bisschen. Das Zweite, wir wissen auch wenig über die Wirkungen von Strukturförderung und ich bin viel in Modellvorhaben des Bundes unterwegs, aber was wirken sie denn tatsächlich? Und wenn wir gucken, sehen wir, dass natürlich diese Regionen, die immer wieder gefördert werden, nicht aufholen. Also es ändert sich zunächst mal nichts. Man kann natürlich auch andersrum fragen, was wäre denn, wenn nichts wäre, würden die dann auch noch schlechter darstellen. Ostdeutschland oder Aufbau Ost, der Titel ist mir gegeben worden. Nur ganz kurz zusammengefasst, ich würde sagen, weder noch. Es geht vielmehr nicht um Aufbau Ost, sondern es geht heute viel stärker um Stabilisierung, Entwicklung und Anpassung an gesellschaftlichen Wandel und gesellschaftliche Veränderungen. Und das ist dann am Ende nicht nur Wirtschaftsentwicklung, sondern man muss sich auch angucken, was drumherum passiert und letztendlich wirkt auf demografische Entwicklungen und ökonomische Entwicklungen oder insgesamt Entwicklungen in den Regionen. Und das sowohl in Ost als auch in West, das ist schon mehrmals gesagt worden. Vor allem natürlich auch in städtischen Regionen, natürlich auch in Quartieren in städtischen, fast allen städtischen Regionen, aber natürlich auch in bestimmten ländlichen Regionen, und ich mache es immer relativ einfach dann, Am Ende steht das als Ausgangspunkt dahinter, also eine Auseinanderentwicklung zwischen prosperierenden Metropolregionen und abgehängten Fragezeichen ländlichen Regionen. Eigentlich wollte ich gar keine Zahlen und Karten zeigen und es ist schon häufig genug gezeigt worden. Ich habe nur noch mal überlegt, diese ganzen Karten zeigen immer am Ende das gleiche Bild. Hier mal geguckt nach BBSR, bestimmten Strukturdaten von Demografie bis zur ökonomischen Situation, was für Kreistypen haben wir. Und für uns ist der Typ E-Region mit starken strukturellen Defiziten teilweise peripher gelegen, also die dunkelroten, das Interessante, und das sind letztendlich die Regionen, über die wir heute auch schon immer wieder in den Karten berichtet haben und die sich auch sehr stark spiegeln in den demografischen Prognosen des BBSR für 2040. Aber wenn man genau hinguckt, gibt es dort auch andere Regionen und das kennen wir und wissen wir ja auch. Wir kennen auch in Süddeutschland ländliche Regionen, die mehr oder weniger Vollbeschäftigung haben, extrem niedrige Arbeitslosenzahlen, aber die gleichen demografischen Probleme und Herausforderungen haben wie Vorpommern oder das östliche Mecklenburg. Also am Ende sind es immer wieder die Bereiche, die sehr stark in den Fokus kommen. Und das ist dann nicht nur Ostdeutschland, sondern zieht sich sehr stark auch in die Mitte Deutschlands, in Pfalz und Saarland und so weiter hinüber. Befunde. Keine empirischen Befunde, keine Zahlen, wenig Zahlen. Letztendlich Befunde aus meinen Erfahrungen vor Ort. Und das, was man vor Ort erfährt, kann man letztendlich auch schwer in Zahlen, weil die Statistiken das auch wenig hergeben, muss man sagen. Aus zwei Gründen geben sie es wenig her. Einmal, weil sie nicht so weit runtergehen in Ortsteile und kleine Gemeinden. Und auf der anderen Seite, weil ich auch gerade in letzter Zeit beobachtet habe, dass viele kleinteilige Entwicklungen natürlich auch erst verzögert in die großen Statistiken Einfluss nehmen. Und auch das spricht dafür, vielleicht einfach mal zu gucken, was erlebt man vor Ort. Und was ich erlebe, ist erstens eine Differenzierung der Regionen. Also es ist ja nicht so, wenn man sich einen Landkreis anguckt oder eine Region und dazu die statistischen Zahlen, dass das flächendeckend gilt. Man kann eher sagen, je größer die Region, desto mehr verschwinden die Unterschiede. Und wenn man überlegt, dass die Mecklenburgische Seenplatte dreimal so groß ist wie das Saarland, der größte Landkreis Deutschlands, dann kann man sich vorstellen, dass erst recht die Unterschiede verschwinden. Es gab 2015 ein Zeit-Online-Artikel zu Neubrandenburg, Kaff der guten Hochzeit, sage ich schon, Hoffnung. Eine der höchsten Bruttoinlandsprodukte pro Kopf in Ostdeutschland, ich glaube an zweiter oder dritter Stelle hinter Jena. Aber etwas, was man natürlich nicht sieht, wenn man sich die Region insgesamt anguckt. Oder Waren, ebenfalls gelegen im Landkreis, eine von drei Städten, wo die Mietpreisbremse eingesetzt wird, weil der Druck auf den Wohnungsmarkt extrem ist. Also das heißt, innerhalb der Regionen, hier ist das Beispiel Uelzen, kann man kleinteilige Unterschiede und Differenzierungen vornehmen, ob das jetzt Demografie ist, Infrastrukturausstattung, Erreichbarkeit oder auch ökonomische Kraft, die von oben, von außen aggregiert gar nicht zu sehen sind. Zweitens, geht es ein bisschen in die Richtung außen und innen. Nicht? Also man guckt von oben auf die Karten und taucht ein in ein Dorf, kommt dorthin und fährt durch das Dorf oder durch die Kleinstadt und sagt, Mensch, die möchte ich nicht tot über der Wäscheleine hängen und spürt so ein bisschen, wie soll man sagen, tatsächlich manchmal den Alkoholismus in den Straßen. Aber wie ist es denn, wenn man sich tatsächlich mit den Menschen dort beschäftigt, die dort sind? Plötzlich erlebt man was ganz anderes. Man erlebt ein Lebensgefühl, was gar nicht kompatibel ist zu der äußeren Gestalt des Ortes. Und das habe ich fast immer erlebt, wenn ich in kleineren Orten oder Kleinstädten oder auch in Mittelstädten bin. Es sind immer Leute da, die sich engagieren, die etwas auf die Beine stellen und die ihr Leben gut gestalten und letztendlich auch genießen. Beispiele, wo wir mit Studenten auch schon seit Jahren unterwegs sind, das ist so die Sicht von außen und innen, das Leben spielt sich ganz anders ab. Drittens, Befund, man hilft sich selber. Kennen wir ja auch, wenn man vor Ort ist. In vielen Dörfern und Kleinstädten machen gerade Engagement, Zusammenhalt, Eigenorganisation, dieses Lebensgefühl und die Lebensqualität aus. Ich würde sogar so, einmal ist es eingespielt, das war schon immer so. Und das ist natürlich gerade heute eine Stärke, wo Dinge wegbrechen. Die brechen ja nicht heute weg. In Westdeutschland sind sie die letzten 20, 30 Jahre verschwunden, über einen längeren Zeitraum. Ich gehe sogar so weit, dass dieses gute Zusammenleben und das gute sich selbst organisieren auch den Wegfall von Angeboten kompensieren kann und genauso auch eine gute Lebensqualität vor Ort bieten kann. Natürlich kann man fragen, ist das Sozialromantik oder ist das Realität? Können wir auch gerne darüber diskutieren. Es ist halt meine Sicht der Dinge. Viertens, wir sind zufrieden. Auch das ist etwas, was man vor Ort erlebt, aber auch in Statistiken, in Befragungen nachvollziehen kann. Die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben ist auch in ländlich schweren Regionen häufig hoch, beziehungsweise sehr hoch. Wir haben das auch mit Studenten jetzt mehrmals schon in Orten gemacht. Wir haben gefragt, wie zufrieden seid ihr mit eurem Leben und wie zufrieden seid ihr mit eurer Stadt, mit eurer Region drumherum, was um euch herum passiert. Und das fällt auseinander. Also mit seinem eigenen Leben ist man häufig sehr zufrieden. Aber der Blick auf die Zukunft des Ortes und auf das Drumherum und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fällt erheblich skeptischer aus. Wenn Sie die Vermächtnisstudie von der Zeit mal sich angeguckt haben, genau das kommt da auch zum Ausdruck. Ich glaube, ich bin bei fünftens mittlerweile neue Bewohner. Auch das ist etwas, was man in den letzten, ich sag mal, 5, 6 Jahren gespürt hat, wenn man vor Ort ist. Überall, auch in der Tiefe Vorpommerns an der polnischen Grenze, sehen wir Zuzug. Aber das ist ja auch normal. Es ist ja nicht so, dass sich Regionen und Orte, über die wir eben geredet haben, ständig entleeren. Sondern auch hier gibt es einen Austausch von Personen, vollkommen klar. Natürlich ist es dann vielleicht so, dass zu wenig kommen oder auch die Altersstruktur sich dadurch nicht verändert. Aber wir haben festgestellt, dass gerade in den letzten Jahren mehr Zuzug da ist. Statistisch sicherlich nicht so unbedingt fassbar. Und wir sehen auch Teilregionen bei uns, die haben mittlerweile große Schwierigkeiten, überhaupt Wohnraum anzubieten oder Bauplätze anzubieten, auch aufgrund von restriktiver Raumordnungspolitik. Also vom Zuzug, aber auch das ist interessant, profitieren in erster Linie die Mittelstädte oder spannende Dörfer, wo schon etwas passiert. Weniger manchmal die Kleinstädte, die eine schwierige Situation haben. Nächster Punkt, das wird jetzt sicherlich auf Kritik stoßen, Mythos der Agglomerationseffekte. Ich bin überzeugt davon, auch wenn ich kein Ökonom bin, dass die städtische Größe nicht mehr alleine ausschließlich den wirtschaftlichen Erfolg bestimmt. Natürlich gibt es Innovationseffekte durch Zusammenkommen in größeren Städten, das ist vollkommen klar. Aber das heißt doch nicht im Umkehrschluss, dass Innovationen und gute Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt in ländlichen Regionen oder in Kleinstädten nicht möglich ist. Dort bedienen, und das sehen wir auch, die Unternehmen sich häufig, wie gesagt, nicht der direkten Nähe, sondern Netzwerken, Verbindungen in Hochschulen, Universitäten, vergleichbaren Unternehmen an ganz anderer Stelle. Die überspringen sozusagen das nächste Zentrum und suchen sich ihre Partner bundesweit oder sogar international. Die Nachwuchslücke ist heute schon mehrmals angesprochen worden. Ich glaube, das ist sogar das Hauptproblem, das auf die ländlichen Räume zukommt. Das Auseinanderentwickeln von Zunahme älterer Menschen, das wird sich nochmal verstärken durch den Übergang von uns, von mir, in die Nacherwerbsphase und auf der anderen Seite der Rückgang der Anteile der Jüngeren, was letztendlich zu einer großen Lücke zunächst mal führen wird, der erwerbstätigen Bevölkerung. Spiegelt sich letztendlich auch in den Karten wieder, des BBSR und sehr schön hier auch nochmal in den Karten, dass es gerade auch wieder diese Räume trifft, zukünftig bis 2040, die wir immer wieder in den Fokus genommen haben. Mehr Einpendler. Auch das ist etwas, was mich zunächst mal erstaunt hat. Pendlerströme kehren sich um, natürlich nicht vollständig. Aber der Anteil der Menschen, die aus Zentren in den ländlichen Raum und in die Kleinstädte pendeln, ist deutlich größer geworden. Deutlich größer geworden, die auch sozusagen antizyklisch pendeln. Das heißt, man wohnt in der Metropole, arbeitet im ländlichen Raum, fährt abends wieder zurück in die Metropole. Und Regionen in der Abwärtsspirale, können wir heute noch davon reden? Ich bin da etwas skeptisch. Die Dinge haben sich in den letzten Jahren verändert, die sind vielschichtiger geworden. Auch ist es ja eben gesagt worden von Herrn Röhl, glaube ich, im Augenblick positiver. Das kann sich wieder ändern, das ist gar keine Frage, auch wenn die ökonomischen Rahmenbedingungen sich ändern. Und der Abstand bleibt, das haben wir heute schon mehrmals erlebt. Aber worum es sehr stark geht, wenn wir über diese Region in dieser Abwärtsspirale reden, ist erstens die Demografie. Es fehlen die jungen Leute. In Ostdeutschland vor allen Dingen deswegen, weil sie in den 90er Jahren weggegangen sind. Heute, auch das haben wir ja schon gesehen, ist das ja gar nicht mehr so dramatisch. Also die Verluste der jungen Leute, die sind nicht anders als in ländlichen Räumen in Westdeutschland genauso. Und was zurückbleibt, bleiben die älteren Leute oder die, die nicht mobil sind. Auch das haben wir heute schon gesehen. Ich komme ganz kurz zu den Ursachen und dann zum Schluss. Wanderungsverhalten. Ich glaube, Frau Niebuhr hat es heute schon sehr schön angesprochen. Gucken wir uns mal an, wann wird gewandert hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und es wird gewandert zwischen 18 und 35 oder 40. Danach findet so gut wie nichts mehr statt. Das muss man sich vor Augen führen. In dieser Zeit finden die häufigsten Umzugswanderungen statt. Das heißt, wenn die jungen Leute fehlen, geht es um Entscheidungen, wo man leben und arbeiten möchte und um Veränderungen und Wanderungen in dieser Zeit. Es gibt eine sehr schöne Untersuchung vom Kollegen Siedentopf zum Wanderungsverhalten in Baden-Württemberg 2009, 2011, schon wieder ein bisschen älter. Selbst Baden-Württemberg kommt zum Schluss, ländliche Räume verlieren Jüngere in dieser Altersspanne. Die Zuwanderung der Älteren gleicht das nicht aus. Dennoch gibt es eine hohe Wohn- und Lebenszufriedenheit. Ich habe es gesagt, selbst eine große Zufriedenheit mit der Daseinsvorsorge und der Versorgungssituation. Und wenn zugewandert wird, dann wird stärker in die Zentren, also in die Oberzentren und Mittelzentren des ländlichen Raumes gewandert. Wanderungsmotive, auch nur schlaglichtartig, natürlich spielt überall auch Arbeit eine Rolle, sind beim Gehen Bildung und Beruf, wenn man den ländlichen Raum verlässt. Beim Bleiben Heimatverbundenheit, persönliche Verbundenheit und Wohneigentum. Und beim Kommen, beim Zuziehen, natürlich auch neben Beruf, aber sehr stark auch, stärker als andersrum, Partnerschaft und Wohnung und soziales Umfeld und die Qualitäten des ländlichen Raumes. Es geht also nicht nur, ganz eindeutig, es geht nicht nur um die Frage, wie viel verdiene ich dort, sondern es geht auch um andere Dinge. Aber dahinter steht natürlich, wenn man sich das alles vor Augen guckt, ein Dilemma. Also es geht dann nicht nur oder nicht in erster Linie um Wirtschaft und Versorgung. Lebenszufriedenheit ist groß, auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Vorpommern. Was fehlt, sind natürlich akademische Bildungsstätten, die zwar da sind, aber nicht das breite Portfolio anbieten, das vielleicht gebraucht wird. Und qualifizierte Arbeitsplätze der Wissensökonomie für die, die gut ausgebildet werden, um zurückzukommen. Das Problem ist ja nicht der Weggang, sondern das Problem ist das fehlende Rückkommen. All das sind natürlich Motive oder Dinge, die durch Regionalpolitik und Kommunalpolitik nur gering überwunden werden können. Das müsste man sich wirklich vor Augen führen. Geht natürlich in ein Dilemma rein. Aber ich bin überzeugt, die Entwicklung von Städten und Dörfern und Regionen wird zukünftig über den Wettbewerb um die Köpfe entschieden. Und da stellt sich natürlich die Frage, was tun? 4 Perspektivwechsel in aller Kürze. Es geht weniger um große Projekte und Arbeitsplätze, sondern wenn man über Regionalpolitik für den ländlichen Raum nachdenkt, geht es stärker als in der Vergangenheit um gute Lebensbedingungen für das Leben im Alter. Das muss man auch in den Blick nehmen. Und attraktive Lebensbedingungen für Zuzug. Da geht es übrigens auch um Image, aber um solche Dinge wie Bildung, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Lebensqualität und gesundes Leben. 2. Perspektivwechsel. Es geht um die Befähigung und das Schaffen von Gelegenheiten und Entwicklung. Denn sowas kann man nicht verordnen, sondern es muss sozusagen aus der eigenen Diskussion herauskommen und dafür muss man die Möglichkeiten schaffen. Ups, jetzt fehlt noch was. Perspektivwechsel 3. Wir müssen doch, wenn die Region sich differenziert, auch über differenzierte Strategien nachdenken. Das heißt, wir brauchen keine Regionalentwicklung für die Mecklenburgische Seenplatte, sondern wir brauchen eine differenzierte Strategie für die Oberzentren, Mittelzentren, für die kleinen Landstädte und für die Dörfer. Und wenn man das auf Daseinsvorsorge sich anguckt, verschiebt sich das sehr stark von wirklich guten zentralen professionellen Angeboten hin zu der Unterstützung von Selbstorganisation und Engagement, kommt hier zum Ausdruck. Perspektivwechsel 4, wenn die Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze, Daseinsvorsorge, Lebensqualität und eine gute Umwelt so eng zusammenwirken und es nicht mehr nur um Arbeitsplätze geht, zusammenwirken auf Wohn- und Standortentscheidung, brauchen wir das, was wir heute schon mehrmals angesprochen haben, also eine integrierte, koordinierte Regionalpolitik oder Koordination der raumwirksamen Politiken über die Fachressorts. Man kann das so zeichnen, man kann das anders zeichnen. Die Dinge müssen letztendlich stärker zusammenwirken, die auch schon vorhanden sind. Von der Stadtentwicklung über die GRW, über die regionale Wirtschaftsförderung, vielleicht ergänzt um so einen stärkeren Förderbereich im Bereich Daseinsvorsorge und Lebensqualität. Und unten diese drei Bereiche sind für mich die zentralen Dinge, die dazu querliegen. Jetzt habe ich noch eine Folie vergessen, die zeige ich Ihnen aber doch noch. Die Frage ist natürlich, wenn wir Ressortzusammenarbeit fordern und gucken in die Vergangenheit und stellen fest, dass über 40 Jahre die Ressorts nicht zusammengearbeitet haben, also ich bin 30 Jahre im Geschäft und rede davon und habe es noch nicht erlebt, ist das vielleicht am Ende wirklich ein systemimmanentes Problem der Strukturpolitik oder überhaupt der Politik und es besteht wenig Hoffnung, dass es tatsächlich geschieht. Mir alleine würde schon reichen, wenn man miteinander spricht und die unterschiedlichen Ansätze bis hin zu sozialen Ansätzen auf der kleinen Ebene Dorf auch miteinander akzeptiert, sagen wir es so. Vielen Dank.
So schöne Vorschläge und dann so ein trauriges Ende. Aber wir haben noch Zeit für Fragen. Keiner. Traut sich keiner, weil es so wenig ökonomisch war. Nein. Es war auch ein bisschen ihre eigene Darstellung. Ich fand ein bisschen, würde ich gerne nochmal nachfragen, Sie haben geschrieben, das sind Dinge zum Teil, die Lebensqualität der Menschen vor Ort ausmachen oder die Veränderung ist notwendig sind, die nicht angegangen werden könnten, wo politisch nichts gemacht werden könnte. Nee, nein, ich überspitze jetzt ein bisschen, aber vielleicht können Sie noch mal sagen, wo man dann doch was machen kann, was sozusagen sowohl dieses Urbanitätsgefühl angeht, was auch Mobilität angeht, wird ja schwieriger, wenn die Bevölkerung dünner ist und drittens und letztens an Bildungsangebot. Natürlich kann man nicht in jede Mittelstadt eine Hochschule stellen, aber was kann man denn?
Was man halt nur begrenzt machen kann, ist wirklich dieses Hochschulproblem lösen oder dieses Ausbildungsproblem. Wenn wir uns vor Augen führen, dass ja auch der Anteil derjenigen, die eine höhere Ausbildung machen in Universitäten und Hochschulen, gerade in den letzten 10, 15 Jahren enorm angestiegen ist. Ich glaube um 20%, muss man sich vor Augen führen, 20%. Wirkt das natürlich letztendlich auch auf gerade die Räume, wo diese Angebote nicht da sind. Also die jungen Leute müssen weggehen, schlicht und ergreifend. Und das wird man nur begrenzt lösen können, das will ich damit sagen. Also wir haben ja Hochschulen mit Greifswald, die gut aufgestellt sind, oder Neubrandenburg relativ klein, aber trotzdem. Aber was wir natürlich nicht abdecken können, ist das ganze Portfolio an Angeboten. Man will etwas studieren, das vor Ort nicht da ist und geht weg, ist vollkommen klar. Und das wird man nur begrenzt ändern können. Es gibt ja auch solche Ansätze, in Bayern gibt es auch sogar Förderung, Dependancen von Hochschulen in die ländlichen Regionen zu bekommen. Aber auch, ich glaube, auch das wird nur begrenzt möglich sein. Und der zweite Bereich, ich habe es ja gesagt, ich komme nicht aus dem wirtschaftlichen Bereich, aber ich denke auch dieser ganze Bereich Wissensökonomie wird natürlich auch nur begrenzt in ländlichen Räumen oder auch in den Zentren der ländlichen Räume, also sehr stark werden, muss man so sagen. Und die Berufsstrukturen, Bilder verändern sich ja letztendlich auch. Was man natürlich machen muss, gar keine Frage, und da bin ich von überzeugt, stärker als in der Vergangenheit. Einmal, auch wenn Daseinsvorsorge nicht so als das dramatische Problem gesehen wird, wie wir es immer sagen vor Ort, wird es nicht so gesehen. Aber wir müssen uns natürlich darum kümmern, weil die Dinge auch schwieriger werden können aufgrund der Alterung und der demografischen Entwicklung. Also wir müssen da was tun, gar keine Frage. Und gut aufgestellt sein. Und ich glaube, wir müssen uns auch Wege überlegen. Das Problem ist doch am Ende, na, wir sehen es ja vor uns vor Ort auch schon, dass selbst obwohl auch gute, selbst gut bezahlte Arbeitsplätze da sind, naja, keiner kommt, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber wenig kommen. Also wir müssen uns auch überlegen, wie können wir den Raum attraktiv machen gegenüber diesem gewollten urbanen Lebensgefühl. Also wie können wir, ne? Und das ist auch eine Frage von Image. Ich würde sogar so weit so gehen, das ist auch eine Frage oder eine Verpflichtung, dass man insgesamt das besser kommunizieren muss, also Richtung Kampagne oder sowas.
Frau Preißel.
Ich will da unmittelbar anknüpfen. Sie sagen, das Hauptproblem ist, dass die Leute, die weggehen, um sich ausbilden zu lassen, nicht zurückkommen. Die Frage ist, warum? Sie nennen das urbane Lebensgefühl. Ich sehe als Ökonomin dann auch die Frage, wenn ich tatsächlich zurückkomme mit einer bestimmten Qualifikation, finde ich eine Nachfrage nach dieser Qualifikation. Und zwar nicht nur im Arbeitsplatz, sondern in der Selbstständigkeit, in einer freiberuflichen Tätigkeit. Nun nennen Sie die Wissensökonomie als ein Problemgebiet. Da würde ich aber gerade die größten Chancen sehen. Mhm. Denn wenn ich mir einen Markt schaffen will für eine Dienstleistung, die ich aufgrund meiner Qualifikation erbringen kann, dann kann ich die ja heute digital anbieten. Korrekt, und kann mir den Markt dadurch erschließen. Also das wären Bereiche, in denen ich dann mehr Hoffnung habe, als in der Schaffung von Urbanität, die man vielleicht in dem Sinne, Diskurs und so weiter, gar nicht haben will auf dem Land.
Wir haben an der Hochschule in Brandenburg gerade aktuell in einem Projekt, aber auch wirklich eine länger befristete, 5 Jahre, Stelle ausgeschrieben für EDV. Sehr gut dotiert mit 13. Wir haben keine Bewerbung. Und in einer Stadt mit 65.000 Einwohnern, die wirklich gut aufgestellt ist, gar keine Frage. Aber wir haben 2 Bewerbungen, die kann man aber vergessen. Wir haben keine Bewerbung. Um deutlich zu machen, dass natürlich, ist ja auch schon gesagt worden, natürlich können wir überlegen, wie schaffen wir Arbeitsplätze. Aber wenn keiner kommt, weil es sozusagen nicht den Lebensvorstellungen entspricht, oder weil der Partner nicht die Möglichkeiten hat, an gleicher Stelle so viel, also Auswahl zu haben, um einen Job zu kriegen, wird es schwierig.
Ja, Sie dürfen noch.
Ja, das ist natürlich auch ein Phänomen, was untersucht worden ist. Also gerade die Wissensökonomen müssen ja paradoxerweise in räumlichen Zusammenhängen arbeiten. Genau. Also eine einzelne Person, die irgendwo in die Wüste geht und dort versucht, irgendwo auf dem Gebiet der Wissensmärkte tätig zu sein, entscheidet sich immer für eine Gruppe, für eine Agglomeration von Kollegen, weil eben auch im digitalen Zeitalter der persönliche Kontakt eine ganz große Rolle spielt. Also wir kriegen so ein Henne-Ei-Problem, wie schaffen wir einen Zusammenhang, auch in einer Hochschule, die DV anbieten will, der attraktiv ist.
Vielen Dank. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. So. Dann aber